Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Es sind ja schon viele, viele Monate her, als ich hier stehen durfte und euch am Wort Gottes dienen durfte. Und mein Handy, Handys haben auch ihr Gutes. Mein Handy hat mir vor 10 Tagen circa in den Sinn gebracht, dass ich heute predigen soll. Und als ich das gesehen habe, wusste ich sofort was. Ich wusste sofort den Titel dieser Predigt, nämlich die Liebe wird erkalten, wenn die Gesetzlosigkeit zunimmt. Doch eine Stunde später oder geraume Zeit wusste ich, das ist es doch nicht. Und dann sagte mir eine Stimme, Gottesfurcht, eine Quelle des Lebens. Und ich dachte, ja, das ist es. Und ich habe mir so meine Gedanken gemacht und ich hatte aber diesen Frieden nicht. Ich kenne die Stimme des Heiligen Geistes, aber bei diesen zwei Dingen war es meine eigene Stimme, mein eigener Verstand, wo ich hörte, was der Titel sein sollte oder über was ich predigen sollte. Und erst seit dem letzten Sonntagsgottesdienst, wo wir einen Zeugnisgottesdienst hatten, wusste ich, nachdem ich nach vielen Wochen und Monaten am Sonntagnachmittag ein wenig zur Ruhe fand, das ist es. Und inspiriert haben mich die Zeugnisse. Die Zeugnisse während dieses Gottesdienstes und ganz besonders das Zeugnis von Christoph Linz, der gesagt hat, dass er vielleicht nicht mehr am Leben wäre, wenn er das Wort Gottes nicht wieder begonnen hätte, sich am Wort Gottes zu laben. Und das hat mich inspiriert. Und über das möchte ich heute ein wenig euch am Wort Gottes dienen. Nämlich das Wort Gottes als Leuchte nach Psalm 119, 105. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass der Geist Gottes auf so manche Bibelstelle heute sein helles Licht werfen wird, sodass der eine oder andere heute noch ganz neue Erkenntnisse empfangen wird. Warum? Schlicht und einfach, weil das Wort Gottes uns leuchten und so zum strahlenden Stern werden wird. Amen. Und ganz am Anfang, liebe Geschwister, ganz am Anfang möchte ich euch mit hineinnehmen in eine atemberaubende Situation. Stellt euch einmal Folgendes vor. Es ist dunkel. Es ist stockfinster. Man sieht buchstäblich die Hand vor den Augen nicht. Kein Laut ist zu hören, absolute Stille und nicht das geringste Lüftchen geht. Einfach nichts. Und plötzlich eine Stimme, gewaltig und kraftvoll, es werde Licht. Und im nächsten Augenblick ist es wirklich hell geworden. Und man sieht, wie trostlos, wüst und leer die Erde ist. Das Licht hatte es geoffenbart, liebe Geschwister. Und nein, es war nicht die Sonne, es war auch nicht der Mond, es waren auch nicht die Sterne. Die wurden nämlich erst 3 Tage später erschaffen. Nein, liebe Geschwister, das Licht selbst ist auf die Erde gekommen. Das Licht scheint in der Finsternis. So steht es im Wort Gottes, oder? Und dann muss die Finsternis, was? Weichen. Die Finsternis muss dem Licht weichen, weil Gott ein Machtwort gesprochen hat. Er hat gesagt, es werde Licht. Und Gott trennte das Licht dann von der Finsternis. Und seither findet auch auf der Erde dieser Kampf zwischen Gut und Böse und zwischen Licht und Finsternis statt. Amen. Aber wer oder was ist dieses Licht? Das Licht wird zunächst von Gott in die irdische Existenz gesprochen. Durch sein Wort, durch das Wort Gottes, so wie es in Johannes 1:1-3 geschrieben steht. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Also alles, nicht nur das Licht, wurde in die Existenz gesprochen. Alles wurde durch das Wort, wurde durch jenes Wort, das von Anfang an Gott war. Amen. Und dann steht weiter geschrieben in Johannes 1,4, wo es heißt, in ihm, also im Wort, war das Leben und das Leben war, und jetzt kommt's, das Leben war das Licht der Menschen. Jesus ist also nicht nur das Wort, Jesus ist auch das Leben und das Licht, das in die Welt gekommen ist und die Finsternis erhellt hat. Und zwar bevor es Sonne, Mond und die Sterne gab. Jesus ist jetzt also das Licht. Er ist aber auch das Wort und er ist auch das Leben. Und damit bin ich bei meinem eigentlichen Thema heute, bei diesem Bibelvers von Psalm 119, 105, wo es heißt, dein Wort, das geschriebene Wort, ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das heißt, der Heilige Geist führt und leitet dich und mich, führt und leitet uns durch das Wort Gottes. Gottes Wort, das geschriebene Wort, beleuchtet den oder denjenigen Platz, wo ich meinen Fuß sicher setzen kann. Es zeigt mir, wo und wie ich den nächsten Schritt, die nächsten Schritte tun soll, um dort dann was? Das Land einzunehmen. Das, was der Herr für mich, für dich, für uns vorbereitet hat. Und es zeigt mir zugleich das Ziel, wo der Herr mit mir hin will. Das heißt, er leuchtet quasi diesen Weg aus, macht den Weg hell, lässt mich Gefahrenstellen erkennen, bewahrt mich vor Um- und Irrwegen, hält mich und stützt mich in vielleicht ja in Prüfungen und Anfechtungen und kommt so in meine tiefste Finsternis, in meine tiefste Dunkelheit. Und wenn wir jetzt die Verse vor und nach diesem Leitvers betrachten, wo der Psalmist ja so wirklich seine Wonne am Gesetz zum Ausdruck bringt, erkennen wir diese Leuchtkraft des Wortes Gottes, liebe Geschwister, wie es zum Beispiel in unsere Dunkelheit hineinleuchtet und geistliche Einsicht schafft. Da heißt es im Vers 98 zum Beispiel, du machst mich mit deinem Gebot weiser, als meine Feinde sind. Oder wie diese Leuchtkraft zeigt uns, wie es uns zur Kraft in Anfechtungen und Prüfungen wird. Wie es zum Beispiel geschrieben steht in Matthäus 4,4. Es steht geschrieben, wo Jesus allen Anfechtungen des Teufels widerstanden ist. Oder wie es uns durch genaue Anleitungen in den Wirren und ja in den Tumulten des Weltgeschehens zum festen Halt und auch zum festen Anker wird. Höre auf all diese Worte, die ich dir gebiete, auf dass dir's wohlgehe in deinen Kindern und deinen Kindern nach dir ewiglich, heißt es schon in 5. Mose 12, 28. Paulus und Silas, und ich habe darüber schon einmal gepredigt und ich habe diesen Abschnitt herausgenommen, weil es für mich so faszinierend ist und genau passend ist für das, was ich eigentlich beschreiben möchte, wie es in der Finsternis hell wird durch das Wort Gottes. Also das ist ein ganz praktisches Beispiel aus der Bibel. Paulus und Silas, als die gefangen genommen und den Stadtrichtern vorgeführt wurden, da ließen sie ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen sie mit Stöcken zu schlagen. Und anschließend wurden sie ins Gefängnis geworfen und mit Händen und Füßen in einen Block hinein eingeschlossen. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 16, 25 bis 26 für mich immer wieder diese unglaublichen Verse, wo es heißt, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Mitternacht, liebe Geschwister, das ist die Zeit der größten Dunkelheit des Tages und die Zeit auch der tiefsten Nacht. Mitternacht, das ist doch die Zeit, wo man buchstäblich wieder die Hand vor Augen nicht sieht. Das war aber auch die Zeit, wo der Todesengel durch Ägypten lang ging und alle Erstgeburt der Ägypter schlug. Aber Mitternacht war auch die Zeit und oder die Stunde, wo Jesus in Gethsemane von den Soldaten und Hohepriestern ergriffen wurde. Und Jesus sagte zu ihnen in Lukas 22, 53b, dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Und als Sinnbild verdeutlicht das uns doch, dass die Zeit der größten Bedrängnis, die Zeit der tiefsten Not, dass Mitternacht die Zeit des Alleinseins, des Alleingelassenseins, der Vereinsamung und der dunkelsten Depression ist. Ist es nicht so, dass wir in solchen Zeiten versuchen zu verstehen, Fragen stellen nach dem Warum, genervt sind? Wir fühlen uns doch in solchen Zeiten geschlagen, vielleicht gerädert von den Lebensumständen. Und unsere Seele gleicht einem Gefängnis, aus dem es keinen Ausweg zu geben scheint. Ist es nicht so? In solchen Nächten kreisen unsere Gedanken, ich könnte Bücher schreiben darüber, in solchen Nächten kreisen unsere Gedanken rastlos und unentwegt. Und wenn wir dann endlich einschlafen, quälen uns vielleicht Albträume. Und so haben wir Angst, vielleicht einzuschlafen. Angst vor der Zukunft. Angst vor dem Jobverlust. Versagensängste. Trennungsängste. Angst vor dem Alleinsein, dem Alleingelassensein. In solchen Nächten, und da kann mir vielleicht der eine oder andere zustimmen, schrecken wir schweißgebadet aus dem Schlaf hoch, wälzen uns dann gequält im Bett hin und her und finden doch keinen Schlaf mehr. Alles Mögliche geht uns durch den Kopf, was wir falsch gemacht haben, wo wir schuldig geworden sind, wenn wir noch nicht vergeben haben und wie wir das alles verhindern können. Wir sind in solchen Nächten gefangen. Wir sind doch in solchen Nächten gefangen in unseren Gedanken, gefangen in unseren Ängsten. Ja, und dann, vielleicht irgendwann, beginnen wir auch zu beten und uns mit all unserer Not zum Herrn zu flüchten. Und irgendwann erinnern wir uns an sein Wort, das uns in Matthäus 11, 28 zuruft. Kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Irgendwann leuchtet doch Gottes Wort die tiefste Finsternis in meinem Herzen aus. Und irgendwann wird es hell in meiner Seele, weil Gottes Wort mir zur Leuchte geworden ist. Und ich frei bin, du frei bist. Amen. Paulus und Silas, liebe Geschwister, beteten und sangen dem Herrn voller Inbrunst und Kraft. Das waren keine verzweifelten Gebete, kein ohnmächtiges Hilfegeschrei. Diese Gebete und dieser Lobpreis Gottes zeugen doch von der innigen Verbundenheit dieser beiden Männer mit Gott und sind Ausdruck auch ihres tiefsten Vertrauens zu ihm. Damit sagen sie nichts anderes, dass der Gott des strahlenden Tages auch in der dunkelsten Nacht, in der dunkelsten Mitternacht noch Gott ist. Derselbe Gott, ihr Gott. Und so singen sie voller Freude, weil die Freude am Herrn, was? Deine und meine und unsere Stärke ist. Amen. Gott in Not und Bedrängnis zu loben, in einer Lebenssituation, in der einem nach allem anderen zumute ist, nur nicht nach Singen, das ist doch Ausdruck des Glaubens an einen Gott, der sich nicht abwendet von Elend und Angst. Das ist doch Ausdruck eines Glaubens an einen Gott, der selbst gelitten hat und auf dem Weg zu seinem schwersten Gebetskampf Psalmen gesungen. Gott in einer solchen Situation zu loben, richtet doch meinen Blick nach oben und lässt meine Gedanken nicht mehr nur um meine Notlage kreisen. Gott in einer solchen Situation zu loben, heißt noch viel mehr, heißt daran zu glauben, dass Gott die Sackgassen deines Lebens, meines Lebens, aufzubrechen vermag. Und genauso wird dieser Glaube zu einem neuen Fundament, in deinem und in meinem Leben nicht mehr der kalte Gefängnisboden trägt, sondern allein der Glaube an die Güte und an die Gnade Gottes. Amen. Ein Glaube, der sich vom Wort Gottes nährt und so wächst. Ein Glaube, der Licht in die Finsternis meines und deines Herzens bringt. Ein Glaube, der uns befähigt, in unseren dunkelsten Momenten Gott zu loben und zu preisen. Amen. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Das muss man sich einmal vorstellen. Die Gebete und der Lobgesang von Paulus und Silas waren so vom Geist Gottes durchdrungen, dass die Mitgefangenen davon so ergriffen wurden, dass sie ihnen zuhörten. Versteht ihr? Ich meine, das muss man sich wirklich vorstellen. Da ist ein Gefängnis voller Schurken und Gauner und Verbrecher. Wahrscheinlich der Abschaum der Menschheit ist hier versammelt. Diebe, Mörder oder sogar ja, Kinderschänder vielleicht. Und dann beten zwei und singen zu Gott. Verkündigen auf diese Art und Weise die Liebe, oder, ja, die Liebe und die Gnade Gottes. Und diese hartgesottenen Kerle werden ganz still und hören zu. Und die Folgen bei Paulus und Silas sind gewaltig. Wenn wir da weiterlesen, hören wir, und plötzlich ist da ein gewaltiges Erdbeben. Alles wackelt. Überall gibt es Risse. Und das ganze Gefängnis wird in seinen Grundmauern erschüttert. Und alle Türen springen auf. Plötzlich fallen all diese Ketten und Fesseln aller Gefangenen ab. Das heißt, nicht nur die zwei, die gebetet haben, liebe Geschwister, nicht nur die, die Gott gelobt haben und gepriesen haben, nein, sondern alle, die da mit dabei waren, wurden frei. Alle, die zuhörten, hatten Anteil daran. Versteht ihr? Und alle wurden in diese Freiheit, ja, geführt. Und der Kerkermeister, heißt es weiter, und sein ganzes Haus finden zum rettenden Glauben an Jesus Christus. Wow. Für mich ist das immer wieder ein Wow. Und für mich ist es auch zugleich ein Bild, dass wir nicht nur für uns selbst verantwortlich sind. Und dass wir oft auch andere in ihren Nöten gefesselt und gefangen halten, wenn wir ihnen nicht mit dem Wort Gottes den Weg beleuchten, den sie gehen sollten. Versteht ihr? Aber wisst ihr, Mitternacht ist eben nicht nur Mitternacht. Nein, Mitternacht ist auch so etwas wie eine Wende. Sie ist so etwas wie ein Scheitelpunkt. Ein Scheitelpunkt in dieser Dunkelheit, in dieser Finsternis, wo es wieder direkt auf den Morgen zugeht und das Licht des neuen Tages auf dich und auf mich warten, wo vieles schon wieder ganz anders aussieht. Ich bin schon oft so im Bett gelegen und am nächsten Tag hat es anders ausgesehen. Nicht, weil sich die Umstände verändert haben, nein, weil Gott die Umstände in meinem Herzen verändert hat. Amen. Das Wort ist meines Fußes Leuchte. Ein Licht auf meinem Weg, heißt es im Psalm 119, 105. Und Jesus Christus, liebe Geschwister, Jesus Christus ist dieses Wort. Und es heißt in Jesaja 9,5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und wenn ich diese Bibelstelle so lese, dann leuchtet es in mein Herz hinein. Und diese Erleuchtung in meinem Herzen löst in mir Hoffnung und Zufriedenheit aus. Warum? Weil es die Geburt der Ewigkeit bedeutet, liebe Geschwister. Jesus ist unvergänglich Und er ändert sich nie. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Egal wie sehr sich die Welt um uns herum dreht und verändert. Er bleibt immer derselbe, ihr Lieben. Er ist aber nicht nur ewig. Das ist so das Schöne daran. Sondern er ist auch was? Vater zugleich. Er ist uns da, Vater, wo wir selbst vaterlos sind. Dort, wo wir uns einsam fühlen. Dort, wo wir Fehler haben. Dort, wo wir schwach sind. Dort kommt er uns als liebender Vater entgegen und hilft uns. Es steht hier geschrieben, dass Jesus aber auch noch viel mehr ist. Er ist der Friedefürst. Er ist der Mittler in der vertikalen, aber auch in der horizontalen. Er ist der Mittler zwischen Gott und mir oder Gott und uns. Aber er ist auch der Mittler zwischen uns Menschen. Und nur er kann wirklich Frieden unter uns Menschen machen. Nur er kann unsere Herzen befrieden, liebe Geschwister. Nur er kann uns Frieden schenken, der allen Verstand übersteigt. Oder? Amen. Aber er ist noch viel mehr. Er ist unser wunderbarer Ratgeber. Keine, wirklich keine Situation überfordert ihn. Keine Sache ist ihm zu schwer. In unserer oder in meiner Hoffnungslosigkeit und in meiner Ratlosigkeit und in meiner Niedergeschlagenheit, vor schwierigen Entscheidungen, vor leichten Entscheidungen, in jeglicher Situation, liebe Geschwister, in der wir uns befinden, dürfen wir zu ihm kommen und ihn um Rat fragen. Und er ist nicht ratlos. Er wird uns auf all unsere Fragen, auf all unsere Probleme Antwort geben. Amen. Er wird all diese Dinge ans Licht bringen und durchleuchten. Und uns durch sein Wort, durch sein Wort Offenbarung schenken. Wisst ihr, alles in der Bibel, jedes einzeln geschriebene Wort wird unsere Herzen ausleuchten und befrieden, wenn wir es, was? Zulassen. Wenn wir es in unserem Herzen zulassen. Und es gibt diesbezüglich auch, ich sage jetzt nicht unendlich, aber so viele Beispiele in der Bibel, wie das Wort Gottes unser Leben beleuchtet und uns zum Licht werden kann. Aber ich möchte hier, und das ist mir wirklich ganz tief in mein Herz gekommen, ein paar Ich-Bin-Beispiele weitergeben. Und sie versuchen, uns groß zu machen in unserem Leben. Ich möchte sie versuchen, in deinem Leben groß zu machen. Versuchen, dass das Ich Bin, also Jesus, Ich Bin, dass das einfach zur Leuchte wird. Im Wort für mein Leben, für dein Leben. Und ich nehme da einen Vers heraus in Johannes 14,6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus Christus ist dein Weg. Er ist unser aller Weg. Jesus ist der Weg deines und meines Glaubens. Er ist der Weg deiner und meiner Gerechtigkeit. Denn durch den Glauben an ihn sind wir vom Vater im Himmel gerechtfertigt. Laut 2. Korinther 5,21. Nicht unser Tun und nicht unser Handeln rechtfertigen uns, sondern alleine der Glaube, liebe Geschwister, an unseren Herrn Jesus Christus wird dir und mir zur Gerechtigkeit angerechnet. Römer 4,5. Und die Frucht dieser Gerechtigkeit, da steht in Jesaja 32,17, die Frucht dieser Gerechtigkeit offenbart sich durch den Frieden in unseren Herzen und der Nutzen dieser Gerechtigkeit wird Ruhe und Sicherheit für ewig sein. Und dann heißt es sinngemäß in Sprüche 23, 26 weiter, Jesus mein Herz zu geben und an seinen Wegen gefallen haben. Denn es kann nur mit dem Herzen zur Gerechtigkeit geglaubt werden, sagt Paulus dann weiter in Römer 10, 10. Also noch einmal, Jesus ist deine und meine Gerechtigkeit. Er ist der Weg, der dich und mich rechtfertigt. Und das Wort Gottes bestätigt dies immer und immer wieder, sodass wenn wir im Wort sind und im Wort verankert sind, die Wege unseres Lebens durch sein Wort ausgeleuchtet. Amen. Dann sagt Jesus, ich bin die Wahrheit. Jesus Christus ist deine und meine Wahrheit. Und wir leben in einer Welt mit so vielen verschiedenen sogenannten Wahrheiten, die schlicht und einfach nicht wahr sind, weil doch jeder Mensch für sich selbst seine eigene Wahrheit hat und auch bevorzugt. Aber Jesus Christus ist die absolute Wahrheit. Und an ihn zu glauben, bedeutet, diese absolute Wahrheit zu erkennen. Und diese Wahrheit bedeutet Wahrhaftigkeit, Zuverlässigkeit und Aufrichtigkeit. Im hebräischen Urtext ist damit die absolute Zuverlässigkeit im Reden und Handeln, im Denken und Planen, im Sein schlechthin gemeint. Sie ist eine Wirklichkeit, heißt es, die sich als zuverlässig, beständig und tragfähig erweist. Und diese Wahrheit, liebe Geschwister, ist in der Person und in der Geschichte Jesu Christi offenbar geworden. Vor allem aber auch durch sein Wort. Amen. Wisst ihr, so viele Menschen suchen die Wahrheit und werden mit diesen sogenannten Wahrheiten in die Irre geführt. Und das, was ich jetzt sage, habe ich auch vor einigen Jahren einmal hier herinnen gesagt. Buddha beispielsweise hat am Ende seines Lebens gesagt, ich habe mein ganzes Leben nach dieser Wahrheit gesucht, aber ich musste feststellen am Ende meines Lebens, dass ich sie nicht gefunden habe. Die Moslems sagen, dass Mohammed ein Prophet der Wahrheit ist. Die Veden, das sind die Hindus, die sagen, die Wahrheit einzufangen, ist so schwer, wie ein Schmetterling einzufangen. Wir wissen alle, was passiert, wenn wir einen Schmetterling einfangen. Dann geht er zugrunde. Also es ist schlicht oder schier unmöglich, diese Wahrheit einzufangen. Und dann kommt Jesus Christus und sagt, ich bin die Wahrheit. Amen. Jesus Christus ist die fleischgewordene, offenbarte Wahrheit. Es heißt, Himmel und Erde werden vergehen. Aber mein Wort wird ewig Bestand haben. Jesus ist dieses Wort. Amen. Und dann sagt Jesus als Drittes, ich bin das Leben, ich bin dein Leben. Wisst ihr, so viele Menschen leben in dieser Welt, und sind innerlich bereits gestorben. Wir können es sehr oft in und an ihren Augen sehen. Ich sehe das sehr oft. Vielleicht habt ihr andere Merkmale. Ihre Herzen sind verletzt und ihre Herzen sind auch gebrochen. Diese Herzen entwickeln sich dann zu Hass und Ärger. Und ihre Schmerzen sind dann so groß irgendwann, dass sie einfach auch nicht vergeben können. Und diese Unvergebenheit bildet in ihren Herzen, ja, ich möchte sagen, ein Geschwür der Bitterkeit. Eine Krankheit, die Menschen versteinert. Ich war so ein Mensch. Eine Krankheit, die Herzen zu Stein werden lassen. Ein Virus, sage ich mal, welches sich in Windeseile ausbreiten. Und Jesus Christus, das fleischgewordene Wort, ist derjenige, der neues Leben schenkt. Jesus Christus, der ist, der bezeugt, dass er Gott ist. Er, der ewig und unabhängig ist, ohne Anfang und ohne Ende und ohne Zeit, außer Zeit und Raum. Nur er. Und ich weiß das ganz persönlich, nur er bringt verhärtete Menschenherzen zum Schmelzen. Und nur er heilt diese Herzen. Wir haben gehört, dass das Wort Gottes Heilung schenkt. Und nur er heilt diese Herzen und stellt Menschen komplett wieder her. Sein Wort, das haben wir, ist wie Medizin, welches in unsere finsteren und oft deprimierten Herzen hineinleuchtet und die Dunkelheit darin hell werden lässt. Amen. Und noch jetzt ein allerletzter Punkt, ein allerletzter Vers, auch ganz zum Schluss der Bibel in Offenbarung 22, 16, den ich mit euch teilen möchte, noch ganz kurz. Und wie gesagt, da könnte man so viele, fast jeden Vers in der Bibel herausnehmen, wie das Wort uns einfach zur Leuchte wird. Und da heißt es, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Jesus Christus ist dieser glänzende Morgenstern. Es heißt ja, dass Gott in die Dunkelheit, in die Finsternis unseres Lebens hineinleuchtet. Und dieser leuchtende Stern heißt Jesus Christus. Manche Menschen, die ignorieren ihn. Sehr viele Menschen sogar in uns, gerade hier in unseren, ignorieren ihn. Sie wollen ihn nicht. Sie wollen ihn nicht sehen. Sie laufen immer noch, und das sehen wir auch, im Dunkeln. Sie tappen im Finsteren und gehen so wirklich blind durchs Leben. Doch Jesus bringt Licht in unser Leben. Er ist ein Licht, das niemand auszulöschen vermag. Ein Licht, an dem wir uns wirklich tagtäglich orientieren können. Er ist ein Licht, das uns den richtigen Weg zeigt. Und ein Licht, dem wir alle folgen sollten. Amen. Jesus, das gesprochene Wort Gottes. Jesus, das geschriebene Wort Gottes. Und Jesus, das fleischgewordene Wort Gottes. Stets deines Fußes Leuchte und ein Licht auf deinem Weg. Ganz so, wie es in Psalm 112,4 heißt. In der Finsternis erstrahlt den Aufrichtigen ein Licht, gnädig, barmherzig und gerecht. Und das wünsche ich mir für euch und für mich und für jeden Einzelnen, der zu Jesus findet, dass er nicht beim Milchtrinken bleibt, sondern dass er sich aufmacht und wirklich sich am Wort Gottes labt, sich ernährt, dass der Geist in uns drinnen einfach zunimmt, dass es zunimmt, dass das Wort, auch wenn ich anders geprägt bin, auch wenn ich eine Humanist, ich habe eine sehr humanistische Prägung, die mir immer wieder im Wege steht, aber wenn ich das mit einem kindlichen Glauben beginne zu lesen und es aufzusaugen und das umzusetzen, was er sagt, auch wenn mein Denken anders ist, auch wenn ich immer hinfalle, aber trotzdem aufstehe und immer mehr versuche, das zu tun, was er uns in seinem Wort hinterlassen hat, dann wird sein Wort auf deinem Weg eine Leuchte sein. Sein Wort wird auf meinem Weg eine Leuchte sein. Und immer dann, wenn ich auf mein Reden, auf mein Denken höre, ist es nie eine Leuchte, liebe Geschwister. Amen. Und dazu möchte ich euch segnen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Ich danke dir, dass du das Wort bist, dass du einfach dieses fleischgewordene Wort bist und dass, wenn wir dich kennenlernen wollen, deine Wege für unser Leben kennenlernen, dass wir, ja, dass du uns empfänglich machst, Herr. Ich bete, dass wir offenen Herzens auf dein Wort hingehen, dass wir offenen Herzens dein Wort zu uns nehmen als Nahrung, als wie Lebensmittel, als geistliche Nahrung für unseren Geist, sodass diese Nahrung uns trennen kann, Geist von Seele, Herr, wie die Knochen vom Knochenmark, sagst du. Und dafür danke ich dir, Herr, dass wir wirklich erkennen dürfen, Herr. Schenk du uns Erkenntnis in diesen Dingen. Schenk du uns Offenbarung. Schenk du uns dieses Rhema-Wort, Herr, diese Offenbarung in deinem Wort, Herr, dass es wirklich zu Leuchte wird in unserem Leben. Dass so die Finsternis in unseren Herzen, Herr, die Dunkelheit, die, all die Ängste, all die Versuchungen, all diese Schwierigkeiten, die ja wie ein Geschwür in uns drinnen sind, Herr, dass du es ausleuchtest, Herr, durch dein Wort in Jesu mächtigem Namen. Amen.